Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Island als Gastland an der Frankfurter Buchmesse. In keinem Land wird auf die Einwohnerzahl gerechnet, mehr gelesen und geschrieben als in Island. Wir haben nur die Natur und Literatur, sagt der bekannte isländische Autor Einar Karason. Im Pavillon in Frankfurt ist es so dunkel wie in Island am Tag der Wintersonnenwende. Das wenige Licht kommt von großen Videoleinwänden, auf die Bücherwände projiziert sind. Davor lesen Frauen und Männer aus ihren Lieblingsbüchern vor. Island. Vor 3 Jahren stand das Land vor dem wirtschaftlichen Bankrott. Was ist seither passiert? Warum geht es Island heute wieder so viel besser? Ist das literaturverrückte Island stolz auf den Gastauftritt in Frankfurt? Antworten gibt die isländische Journalistin Johanna Vigdís Hjaltadóttir. Sie ist seit 15 Jahren Honorarkonsulin für die Schweiz in Island.
Das Tagesgespräch.
Frau Hjaltadóttir, Ihr Land, Island, ist Gastland an der Frankfurter Buchmesse. Wie stolz ist man darauf? Wie wichtig ist das für Island?
Also wie Sie sagen, sagenhaftes Island, also ist Ehrengast in Frankfurt bei der Frankfurter Buchmesse. Das ist für Island unheimlich wichtig und der ganze Stolz der isländischen Bevölkerung. Und das ist eine riesengroße Ehre für eine kleine Nation wie Island.
Ist das jetzt ganz besonders, auch weil man eben die große Krise so, sag mal, knapp hinter sich hat, dass man sich auch sozusagen positiv wieder zurückmeldet?
Zum Teil kann man das auch sagen. Jetzt wissen wir da seit ein paar Jahren, dass Island ein Ehrengast bei der Frankfurter Buchmesse in diesem Jahr ist. Jetzt Anfangs Oktober haben wir gerade 3 Jahre seit der finanziellen Krise hier in Island. Und natürlich ist das wie ein Aufschwung oder wie soll ich sagen, das ist etwas Positives für die Zukunft. Also wir sehen einen positiven Blick in die Zukunft. Wir sehen, dass mehrere hunderte Bücher, isländischer Autoren werden herausgegeben in ganz Europa und in allen europäischen Sprachen werden sie übersetzt. Das ist natürlich für eine kleine Nation sehr, sehr wichtig. Wir sind irgendwie auf der Landeskarte in Europa.
Sie sagen, das ist sehr wichtig. Island ist ja ein literaturverrücktes Land, wenn ich das mal so sagen darf. Es gibt 70 Schriftsteller, die davon auch leben können vom Schreiben. Jeder Isländer, Isländerin kauft durchschnittlich 8 Bücher pro Jahr. Das ist sehr viel. Woher kommt das?
Ja, das sagen Sie richtig. Also wir sind literaturisch gesehen sind wir etwas verrückt. Aber der isländische Schriftsteller, der jetzt sehr berühmt und populär ist, Arnaldur Indriðason, er hat gestern bei der Eröffnung der Frankfurter Buchmesse gesagt, dass Island ist ein sehr gutes Land für einen Autor zu leben, also und zu wohnen. Dort sind die Wohnverhältnisse sehr gut. Und er hat auch gesagt, also vielleicht sei das Papier, also das Papier, worauf der Schriftsteller schreibt, das wichtigste Papier. Und da nimmt er natürlich den Vergleich mit anderen Papieren, das heißt in den Stock Exchange Hallen.
Oh, ja, natürlich. Aktien, also, dass die Aktien genau. ein weniger gutes Papier sind als eben die Literatur.
Das war seine Meinung gestern. Also, dass das Papier in den Büchern ist viel, viel wichtiger als die Aktien. Ja, das verstehen Sie richtig. Aber natürlich, also, wenn wir auf unsere Wurzeln sehen, dann ist das Buch immer in Island ja eine Machtquelle gewesen für die Bevölkerung. Also der lange, dunkle Winter ist natürlich, man bleibt viel im Haus. Ich glaube, das ist ein Grund, warum man in Island so viel liest. Und das ist vielleicht auch ein Grund, warum man so viel schreibt. Weil das Buch ist eigentlich in Island, das Buch hat uns immer begleitet. Und man sagt manchmal in Island, dass das Buch ist unser Partner das ganze Leben durch.
Eben die Bücher, die Sagen, sind der isländische Schatz. Wie ist das denn im Alltag zu spüren?
Das spürt man natürlich im Alltag, weil das Buch begleitet die isländische Bevölkerung das ganze Jahr durch, den ganzen Tag. Ich kann zum Beispiel Ihnen sagen, dass wir geben mehrere Bücher heraus in der Weihnachtszeit. Und das Weihnachtsgeschenk in Island Nummer 1 seit Jahren ist ein Buch. Also jeder kommt bekommt mindestens ein Buch als Weihnachtsgeschenk. Und man schenkt viel Bücher. Also das Buch ist im isländischen Alltag sehr spürbar.
Und die Sagen, werden die noch erzählt? Also werden da diese Trolle, die Drachen und die Elfen, sind das Geschichten, die man auch den Kindern noch erzählt?
Ja, klar, auf jeden Fall. Und die Elfensagen sind jetzt also sehr berühmt und populär, besonders auch unter den Touristen, die nach Island kommen. Aber eben, weil Sie über Island und das Buch reden, das ist also das Verhältnis der Isländer und der Isländerinnen gegenüber Büchern ist immer sehr intim gewesen. Also das Buch ist unsere Kultur, unser Stolz. Und der isländische, wenn ich wieder zurück auf die Frankfurter Buchmesse zurückkomme, der isländische Staatspräsident hat gestern bei der Buchmesse gesagt, dass ein Buch kann das Schicksal eines Volkes formen. Und das gilt natürlich für Island.
Und wie ist das nun? Wir haben das vorhin im Beitrag in der Sendung gehört, diese bekannteste Ohrfeige der Weltliteratur. Die ist auch in Island sehr präsent.
Die bekannteste Ohrfeige?
Ja.
Das müssen Sie besser erklären.
Also, der Sagenheld Gunnar, der seine Frau Hallgerdur geschlagen hat.
Ja, klar, Ja, natürlich. Also diese Sagen, also wir lesen das also in der Schule und wir lesen das auch im Gymnasium, das sind Pflichtlektüre bei der isländischen Bevölkerung und alle jungen Leute in Island kennen diese bestimmte Ohrfeige.
Sie erzählen uns sehr stolz, man spürt das auch, auf die Literatur zu sein, ganz Island wichtig, der Schatz eben. Ketzerisch gefragt, kann man sich das überhaupt leisten? Das kostet ja, die Übersetzungen kosten, die Bücher kosten. Kann man sich das überhaupt leisten?
Also in den vergangenen Jahren ist das Buch in Island etwas billiger geworden. Früher war das Buch teurer. Aber ich glaube, in Island zum Teil hat sich eigentlich ja der Einblick der Leute, also was ist wirklich wert, was ist wertvoll? Also wer ist der Grund ja, des Lebens? Seit 3 Jahren stehen wir sehr kritischen Fragen gegenüber, also seit dieser finanziellen Fragen. Also was ist dem Leben wichtig? Und es hat sich in Island herausgestellt, seit der Krise, man bewegt sich mehr, man reist mehr, man geht mehr ins Konzert, ins Restaurant und noch zusätzlich, man liest mehr.
Ah, dass die Krise hat die Kultur gefördert, das kann man so sagen.
Auf jeden Fall. Und also wir haben auch gestern eine neue Untersuchung veröffentlicht, dass seit 3 Jahren die Jugendlichen, sie konsumieren weniger Alkohol, Drogen und Zigaretten.
Und lesen dafür mehr.
Genau.
Sie haben es vorhin angesprochen, es ist nicht nur die Literatur wichtig, man geht auch in Konzerte. Und da gibt es jetzt ja eine neue Konzerthalle in Reykjavik, in der Hauptstadt, die Harpa, das heißt übersetzt Harfe. Dieses Gebäude ist feinste Architektur, es ist teuer, es ist groß, 1800 Plätze. Zum Vergleich für Schweizer Hörer, es ist vielleicht so etwas wie das Kultur- und Kongresszentrum in Luzern. Wie symbolisch ist dieses Gebäude? Wie wichtig ist es, dass das nun ein Gebäude aus der Vorkrisenzeit, das in der Vorkrisenzeit geplant wurde, dass das nun nicht als Bauruine dasteht. Wie wichtig ist das?
Also Sie sagen eben richtig, die neue Konzerthalle heißt Harpa auf Isländisch, Harfe auf Deutsch. Und man hat mit dem Bau angefangen, ja in diesen Aufschwungsjahren, wir nennen das oft in den Neureichjahren, also wo alles möglich ist und das Geld war kein Problem bei vielen Leuten, also ein Jet-Set-Leben. Dann hat man angefangen, dieses riesengroßes Gebäude zu bauen. Es steht ja unmittelbar am Hafen, fast im Meer, ist ein sehr großes und schönes Gebäude. Und das ist natürlich, also wenn man das Gebäude nicht zu Ende gebaut hätte, dann würde es dort stehen, also halb gebaut, wie ein Monument dieser, ja, dieser Jet-Set-Jahren, die wir hatten hier zwischen 2004 und 2008. Aber zum Glück hat die isländische Regierung sich dafür entschieden, das Gebäude zu Ende zu bauen. Und jetzt steht das fertig und jedes Konzert wird ausverkauft. Es zieht also Touristen aus aller Welt, auch verschiedene Künstler. Es hat 3 Restaurants drinnen, ist wunderschön. Und zum Glück haben wir das Haus zu Ende gebaut. Aber ich muss gestehen, dass es natürlich ein Monument dieser Jahren und vielleicht ja für uns also für den jeden Tag erinnert man sich immer.
Es ist aber auch ein Monument des Größenwahnsinns.
Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Und das will ich nicht irgendwie verheimlichen. Das wäre also für ein kleines Land, wir haben eine Bevölkerung von 330.000 Leuten. Und so ein großes Gebäude zu bauen, also klingt ja am Anfang natürlich wie Wahnsinn.
Ist es auch ein Symbol, wenn wir nun den Blick in die Gegenwart wenden, für den Aufbruch? Denn Island hat sich ja relativ schnell, 3 Jahre ist es her, relativ schnell aus der Krise wieder hochgerappelt.
Ich weiß nicht, ob Symbol das richtige Wort ist. Es ist einfach, man hat sich entschieden, also das Gebäude zu Ende zu bauen. Und zum Glück, also was sie dort anbieten, die Künstler, die Konzerte, ist natürlich eine riesengroße Auswahl von Künstlern aus aller Welt, aber auch isländische Künstler und die isländische Sinfonieorchester ist dort zu Hause. Und dass die Leute in die Harfe kommen. Die Leute, die isländische Bevölkerung besucht die Harfe. Und das ist natürlich das Allerwichtigste.
Vor einer Woche, und jetzt mache ich so etwas wie einen Schnitt, sind Eier und Tomaten geflogen gegen die Regierung. Es wurde demonstriert. Das heißt, nicht alle sind zufrieden in Island.
Natürlich nicht. Also wir haben, wie wir gesagt haben, es sind nur 3 Jahre her seit der Krise. Und natürlich sind nicht alle zufrieden. Aber wir haben verschiedene Sorten von Unzufriedenheit unter der isländischen Bevölkerung jetzt. Und das ist also vor allem die privaten Haushalte. Wir haben immer noch in Island Arbeitslosigkeit von fast 7%. Das klingt, weiß ich in Ihren Ohren nicht hoch. Aber bis 2008 hatten wir Arbeitslosigkeit von ungefähr 1%. Seit 2009 pendelt es zwischen 6,7 bis 8% Arbeitslosigkeit. Das betrifft natürlich die isländischen privaten Haushalte. Und trotzdem also zieht es jedes Jahr um 500.000 Touristen nach Island. Aber die privaten Haushalte haben es nicht alle gut. Sie haben riesengroße Schulden. Die Schulden werden immer höher. Die Banken können die Probleme dieser privaten Haushalte nicht lösen. Und die Familien stecken dann fest in einer Krise. Und das ist natürlich die größte Aufgabe der isländischen Regierung heute. Und das waren vor allem die Leute, die Eier und Tomaten gegen die Regierung geworfen haben.
Das sind also nicht nur die wohlhabenderen Leute, die eben vor der Krise in Saus und Braus gelebt haben, die sich dann vielleicht ein zu teures Haus gebaut haben und nun die Schulden dafür, also die Hypotheken dafür nicht bezahlen können.
Sicher sind einige von ihnen unter diesen Leuten, es sind auch zum größten Teil einfach Leute, die zu hohe Darlehen bekommen haben in dieser Wahnsinnszeit, wie sie diesen Zeitraum genannt haben. Und die Zinsen sind sehr hoch und die Leute können es einfach nicht zurückzahlen. Und sie stecken fest. Und vielleicht haben beide Partner ihre Stellen verloren und die Schulden wachsen.
Im Alltag ist das spürbar. Nun lese ich von Aufbruch, eben dass Island sogar damit beginnt, die Schulden zurückzuzahlen. Aber ich möchte zuerst noch im Alltag bleiben, in den Einkaufsstraßen beispielsweise. Ist das sichtbar dort, der Aufbruch, auch wenn Sie sagen, eben es gibt Einzelne, die da Mühe haben?
Nein, das würde ich nicht sagen. Wenn Sie hier in Island wären, also als ausländischer Gast, dann glaube ich, Sie würden das überhaupt nicht spüren. Man spürt das nicht in den Läden oder in den Supermärkten, überhaupt nicht. Aber man weiß davon und man spürt es natürlich also in den Medien und bei den Leuten, die es nicht gut haben. Und da kann man die Augen einfach nicht zumachen. Muss die Regierung zuhören.
Die Regierung, der Staat muss sparen, habe ich gelesen, dass auch die Gehälter, die Löhne in den Krankenhäusern oder etwa den Schulen gekürzt werden sollen. Wie massiv ist das?
Also für das Gesundheitswesen ist das sehr massiv. Ja, wir mussten gestern ein Spital zumachen und der größte Spital, der isländische Landesspital mit Hauptsitz in Reykjavik, muss doch um 600 isländische Millionen im Jahr sparen. Das sind riesen ernste Maßnahmen und das ist nicht einfach. Das ist sehr ernst.
Das heißt, der Staat entlässt auch Leute?
Klar, auf jeden Fall.
Sehr viele oder ist das noch, wie soll ich sagen, keine größere Zahl?
Keine größere Zahl, aber überall etwas.
Und ist es vor allem der Staat, der sparen muss? Sie sagen, in den Einkaufszentren, da sieht man nichts, als Tourist würde ich davon nichts merken. Ist es vor allem der Staat also, der sparen muss?
Nein, natürlich, auch die Banken, auch die Firmen müssen sparen. Man muss einfach in Island sparen, auch die Haushalte. Aber es ist auch, wie Sie sagen, dass man das nicht auf der Straße spürt. Wie ich am Anfang gesagt habe, es ist der Wert, der in Island sich geändert hat. Also wir sind irgendwie wieder, glaube ich, zu unseren Wurzeln gekommen. Was ist für uns wichtig? Ist es Familie und Freunde, das Zusammensein? Also die Restaurants sind immer voll. Es ist immer ausverkauft im Konzerthallen. Also wir machen jetzt einfach andere Dinge, als was wir früher machten. Ich glaube, wir kaufen weniger in den Läden ein als früher.
Das klingt fast ein bisschen so, als sei man auch froh, dass es die Krise gegeben hat, als hätte man so eben gar nicht ewig weitermachen können?
Ich würde nicht sagen, dass man froh ist, dass es die Krise gab. Natürlich nicht. Das würde keiner zustimmen. Aber wir mussten um unsere Zukunft denken. Also auf welchem Weg sind wir auf dem richtigen Pfad in die Zukunft oder nicht? Und ich glaube, viele haben geglaubt, wir sind in einer Sackgasse.
Und diese Sackgasse wurde dann ganz abrupt eben abgebrochen. Drei Banken mussten Konkurs machen, crashten, haben sich total verspekuliert. Auch der Ministerpräsident Harde, der seinerzeitige, wurde da mit involviert. Ihm wird nun aktuell der Prozess gemacht. Wie wichtig ist dieser Prozess für Island?
Also wie wichtig ist dieser Prozess für Island? Das ist natürlich eine ernste Sache. Und für den ehemaligen Ministerpräsident Herr Horthy ist es natürlich eine sehr ernste Sache. Also man hat sich entschieden, das isländische Parlament einen einzigen Minister aus dieser Regierung sozusagen zu beurteilen. Und da muss sich eigentlich nur jeder Parlamentarier darum fragen. Also ist einer schuld von einer 10-12-köpfigen Regierung? Also ist es nur der Ministerpräsident, aber das ist natürlich ein Prozess, das die ganze Bevölkerung trifft. Also jeder verfolgt diesen Prozess.
Will man denn, dass ein Großer sozusagen auch dafür büßen muss? Oder ist die Stimmung eher, nein, einer nur kann nicht verantwortlich sein?
Die Stimmung ist eher die, ja. Und man hätte eigentlich mehrere von dieser Regierung anklagen. Also es ist nicht richtig einen, entweder mehrere oder keinen.
Dieser Bankencrash, der Fastkonkurs vor 3 Jahren, scheint ja nun schon fast ein bisschen vorbei zu sein. Island macht sich daran, die Notkredite, 2 Milliarden Dollar waren das, zurückzuzahlen. Wie ist es zu diesem schnellen Wandel gekommen? Wie ist das möglich?
Also wir haben natürlich, also die Regierung ist zurückgetreten. Wir haben seit Frühjahr 2009 diese neue Regierung. Und wenn der Ablauf normal wird, dann werden wir also wieder 2013 eine neue Regierung wählen. Ja, wir sind also durch ein ganz strenges Programm gegangen. Und wir haben gespart, muss man sagen. Also der Staat, die Firmen, man hat die Banken jetzt wieder aufgebaut. Aber das ist natürlich eine sehr schwierige Zeit gewesen. Und man darf nicht vergessen, also in der finanziellen Krise im Herbst 2008 haben natürlich viele Isländer und viele isländische Haushalte ja wertvolle Aktien verloren. Das darf man auch nicht vergessen.
Die haben auch ihren Preis bezahlt. Wie wichtig ist es, Sie haben es vorhin erwähnt, die Touristen kommen wieder nach Island nach der Krise, nach dem großen Vulkanausbruch, der ja halb Europa dann mit der Asche lahmgelegt hat. Die Touristen, die kommen jetzt wieder.
Ja, das ist eben das Schöne daran. Also Island geht durch die finanzielle Krise und wir haben dann, wie Sie natürlich wissen, dann hatten wir Ende 2008, anfangs 2009 waren jeden Tag Tausende von Leuten auf den Straßen vor dem Parlamentsgebäude mit Suppenlöffeln und Kochtöpfen, gingen sie durch die Innenstadt von Reykjavik. Dann haben wir Vulkanausbrüche gehabt, wie vor über einem Jahr bei dem Eyjafjallajökull. Und trotzdem kommen unsere ausländischen Gäste immer wieder zurück. Und seit 2008 zieht es immer um die 500.000 nach Island. Sie kommen immer wieder.
Man hört das Strahlen darüber, dass diese Touristen kommen, praktisch über die Leitung. Da sind Sie sehr glücklich darüber.
Ja, klar, auf jeden Fall. Also Island ist Mutter Natur pur. Also wir sind stolz auf unser Land. Also das Landesinnere ist natürlich nicht bewohnbar. Also die ganze Bevölkerung wohnt an der Küste und mehr als die Hälfte der Bevölkerung in Reykjavik und Umgebung. Und natürlich also laden wir jeden Gast und jeden ausländischen Gast ganz herzlich ein.
Das ist klar. Da haben Sie jetzt noch die Werbung für den Fremdenverkehr gemacht. Ernster oder auch ernsthaft, das mit dem Bankenplatz Island, das aber ist vorbei.
Im Moment auf jeden Fall.
Im Moment? Das heißt?
Im Moment auf jeden Fall. Also wir sind jetzt wieder daran, die Banken aufzubauen. Und natürlich kommt ihre Zeit wieder zurück. Jetzt haben die Banken natürlich neue und strengere Regeln, die das Parlament, also neue Gesetze für das ganze Bankgesellschaft in Island werden gesetzt. Und strengere Regeln, also für alle Banken.
Aber ich höre auch heraus, neben dem Tourismus will man auch in Zukunft auf die Banken setzen, vielleicht auch auf die Wirtschaft, auf die Fischwirtschaft, die ja auch nicht ganz unwichtig ist.
Die Fischwirtschaft ist natürlich sehr wichtig für Island. Also wir exportieren sehr, sehr viel Fisch. Und das ist, also früher arbeiteten die meisten Isländer und Isländerinnen in der Fischindustrie. Ist immer noch ein sehr wichtiger Arbeitszweig für uns.
Ausblick, wenn nun das Schaufenster in Frankfurt an der Buchmesse geschlossen wird, wenn die Buchmesse vorbei ist am Sonntag, was bleibt dann in Island? Was ist als nächstes zu tun?
Also dann fahren wir in die Schweiz, weil dann natürlich also unmittelbar nach der Frankfurter Buchmesse findet in der Schweiz also Schweizerische Isländische Literaturtage Zofingen statt, Ende nächste Woche.
Und Sie sind ja Ehrenkonsul in der Schweiz, schon seit 15 Jahren in Island. Sie kommen auch?
Klar, auf jeden Fall nach Zofingen.
Dann freuen wir uns auf diesen Besuch der isländischen Autoren und von Ihnen in der Schweiz. Frau Ihaltadottir, besten Dank für das Gespräch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.